Dann war Corona.
Corona kam, ne? Und da kann ich mich dran erinnern, zwei meiner Mitarbeiter, die haben gesagt, es ist scheißegal. Wir fahren mit unseren Autos und wir machen das jetzt eine ganze Woche, wir gucken uns das an und du musst uns dafür nicht bezahlen.
Krass.
Und da bin ich denen heute sehr dankbar für.
Wo kommt diese Loyalität her, dass sie so loyal gegenüber dir sind und dann auch noch so offen und so fair und so ehrlich?
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin jemand, der sehr transparent mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ich bin sehr offen.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Meinen heutigen Podcast-Gast habe ich vor 4 Jahren kennengelernt. Ein Beweis dafür, dass Social Media tatsächlich funktioniert, denn tatsächlich haben wir uns vor 4 Jahren mal über Instagram kennengelernt. Er selber ist Gastronom. Ich glaube, er ist viel mehr als das. Vincenzo Passini, Geschäftsführer der Paxino, ich hätte schon fast gesagt Gruppe, weil es so viele Paxino-Themen gibt. Hi erstmal Enzo, schön, dass du da bist.
Ja, grüß dich Hasan. Danke, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Freut mich sehr. Bei den ganzen namhaften Leuten, die schon hier waren. Und ich sage jetzt mal, jetzt kommt der Gastronom um die Ecke und darf auch mal hier sitzen. Freue ich mich wirklich sehr. Danke dir.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und ich finde, dass Gastronomie, also für mich selber, vielleicht wird sogar mein Lieblingspodcast, denn das ist mein Lieblingsthema, es geht um Essen. Und wenn ich mal Zeit habe außerhalb der Arbeit, dann tue ich tatsächlich eine Sache sehr gerne, und zwar gut essen zu gehen und dann auch mit guten Menschen, mit Menschen, die man mag, an Essen zu gehen. Deswegen ist generell, finde ich, so Gastronomie und das Thema Food und auch so ein bisschen auch Social Activity ist da so mit dabei. Finde ich super wichtig. Aber lass uns mal ein bisschen früher anfangen. Die Marke Paxino gibt es jetzt seit wie vielen Jahren schon?
Genau, Paxino gibt es jetzt seit 10 Jahren, so als Marke oder als Name, aber die Gastronomie, die wir betreiben, ich sag mal so vom Grundkern her, gibt es schon weit länger. Also das.
Wie lange denn schon? 20, 30 Jahre oder?
Nee, sogar über 40. Also mein Vater hatte 82 quasi den ersten Laden aufgemacht in Hildesheim.
Wo genau?
An der Marienburger Höhe.
Okay, also genau. seit über 40 Jahren seid ihr an der Marienburger Höhe gewesen. Und war das Konzept damals schon italienisch?
Genau, es war vom ersten Tag an italienisch und es hat halt angefangen mit einem kleinen Eiskaffee und mit so einer kleinen Küche drin, wo sie angefangen haben, dann Pizza zu machen. Und genau, und so hat sich dann über die Zeit weiterentwickelt, ne?
Wie ist der Laden?
Da Paolo.
Wie hieß er?
Da Paolo.
Da Paolo.
Genau, so okay. Ein Klassiker, ne?
Ja, ja. Und wie wann bist du damit eingestiegen?
Gut, ich habe die ganze Zeit dann ab meiner Jugend angefangen, da halt, sag ich mal, immer am Wochenende mit zu jobben und wie es halt so ist, ne? Und dann später, ich denke Anfang 2003, 2004 ging es dann für mich so richtig los, wo ich angefangen habe, intensiv da zu arbeiten und habe mich dann 2004 entschlossen, dann eine Gastro-Ausbildung noch zu machen.
Und die hast du dann auch bei deinem Vater gemacht oder woanders gemacht?
Genau, die habe ich bei uns im Haus gemacht. Es hatte sich damals halt angeboten, weil ich es kombinieren konnte, einmal die Ausbildung zu machen, aber auch quasi dann halt aktiv bei uns im Geschäft zu sein. Wahrscheinlich hätte mir eine andere Luft auch nicht geschadet, aber ich bin auch nicht böse drum, dass ich es so gemacht habe.
Okay, und wo gab es da so einen Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, okay, Gastro ist mein Ding, ich will so in die Fußstapfen von meinem Vater treten und will das auf jeden Fall durchziehen, weil es gibt ja noch 15 verschiedene andere mögliche Berufe. Genau. Wo hast du es so gemerkt?
Ja, sagen wir es mal so. Ich wollte eigentlich so in die steuerliche Richtung gehen. Also irgendwas mit Bankwesen, Steuerberater, Finanzamt. Das waren so Sachen, die für mich interessant waren. Also alles, was mit Zahlen zu tun hat. Und ich hatte dann angefangen, mich halt mehr oder weniger mit Bilanzen und den Auswertungen und sowas zu beschäftigen. Und habe aber auch gesehen, dass der Standort, an dem wir halt sind, sehr interessant ist und da sehr viel Potenzial ist, was nicht ausgeschöpft wird. Und habe mir dann irgendwann gesagt, weißt du was, Gastro ist eigentlich ein geiles Thema, ne? Also ist eine Sache, die Spaß machen kann. Heute sage ich, dass sie Spaß machen tut. Und ja, man sieht ja, was daraus passiert ist auch, ne, so ein bisschen.
Und warst du damals schon so relativ analytisch und hast dann auch dein Vater gesagt, hey, wir können irgendwie den Pro-Kopf-Umsatz erhöhen, wenn wir die Karte anpassen oder wenn wir jetzt noch zwei Tische hinstellen?
Ja, das ist tatsächlich, also ich habe schon immer geguckt, wo kann man es verbessern. Ich bin auch jemand, der sehr gerne essen geht, also Da sind wir uns ähnlich in der Sache. Da habe ich natürlich auch geguckt, was passiert links und rechts, aber jetzt nicht speziell bei uns in Hildesheim, sondern auch in anderen Städten. Und da habe ich dann auch, ich bin sehr kommunikativ in meiner Person und habe dann auch mich mit anderen Leuten unterhalten und habe dann so festgestellt, pass auf, wir arbeiten hier völlig unter Wert, da geht halt viel, viel mehr, ne? Und das habe ich dann immer so ein bisschen eingebracht und ja gut, wir haben natürlich, sage ich mal, einen gewissen Generationsunterschied auch, da steckt nochmal eine Generation zwischen uns auch, mein Vater ist wesentlich älter als ich, oder er ist älter als ich, ist klar, aber halt, sag ich mal so, zu normalen Vätern, genau, und deswegen war es auch immer schwer, mich dort definitiv durchzusetzen. Einige Ideen wurden angenommen, mit der Zeit dann aber auch mehr.
Ja, ist aber ein spannendes Thema, ne? Ist ja generell so bei vielen Unternehmern so das Thema mit der Nachfolge und mit den verschiedenen Meinungen der verschiedenen Generationen, wie man die dann zusammenbringt und so ein bisschen den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht. Und das Thema habe ich ehrlicherweise ja auch. Und da habt ihr aber irgendwie einen Kompromiss geschlossen und gesagt, okay, du bist jetzt mit dabei, aber in den nächsten 3-4 Jahren soll er sich ein bisschen mehr zurückziehen.
Ja, also so eine richtige Timeline.
Kein Agreement, aber
so eine richtige Timeline, wie es ablaufen soll, gab es halt nicht, nein. Ja. Ich denke, es war eher so, dass mein Vater mich in dieser Zeit immer begleiten wollte und versuchen wollte, mich eigentlich in der Sache, die ich mache, zu stärken. Und halt so, ich sag mal, wie so eine Kontrollfunktion im Hintergrund zu agieren, falls irgendwie dann doch mal was schief geht, dass er halt interveniert oder korrigiert oder sowas, ne?
Ja.
Deswegen, es hat lange gedauert, also auch zu dem Zeitpunkt, wo ich übernommen habe dann, war noch viele Jahre immer so, er hat zwar in dem Sinne offiziell nichts zu melden gehabt, um es mal so zu sagen, aber er war halt immer noch dabei und konnte halt die Finger aus dem Spiel nicht lassen, musste immer versuchen, so ein bisschen gegenzusteuern und nochmal nachzujustieren oder seinen Senf dazu zu geben, ne?
Sprichst du mir aus der Seele so ein bisschen.
Ja, ab. Kennst du, ne?
Ja, gleiche Geschichte. Ja. Was heißt eigentlich Paxino?
Genau, Paxino ist der Ursprung von unserem Nachnamen. So, mein Nachname okay. Ist ja Pasini und genau, ich habe 2014, als ich übernommen hatte, davor mich mit unserer Familie beschäftigt. Ich habe Ahnenforschung gemacht, ich wollte wissen, warum gibt es uns als Familie auf Sizilien nur einmal? Also,
du bist Sizilianer?
Ja.
Ach krass.
Also meine Eltern, ne? Ich bin ja hier geboren, ich bin ja. Bin deutscher Italiener. Genau, und das hat mich einfach interessiert, das hat mich neugierig gemacht und dann habe ich in der Familie selbst rumgeforscht und habe dann aber festgestellt, dass es tatsächlich zu der Familie auch
einen
Stammbaum gibt in dem Sinne und viele, viele Informationen ich sammeln konnte. Naja, um es kurz zu machen, am Ende hat sich herausgegeben, dass dieser Name Pasini einen Ursprung hatte, der Paxino war. Und die Geschichte dazu besagt, dass ein Mann vor, ich weiß nicht wie viel, Hunderten von Jahren oder Tausenden, in der Bucht von Venedig angekam. Und wie es zu damaligen Zeit halt war, haben die Personen dann einen Namen gekriegt. Und er wurde halt, weil er jetzt nicht so groß war, passt ja dann auch, ich bin jetzt auch nicht der größte Mensch, und ein sehr freundlicher Typ war, wurde er halt Paxino genannt. Und das stammt aus dem Lateinischen, ne? Pax für Frieden und Ino für also die Verniedlichung und deswegen der kleine Frieden, so der Freundliche, ach, so in was? Dem Sinne, genau.
Das ist ja süß.
Und ja, und im Laufe der Jahre und der Zeit hat sich der Name dann weiterentwickelt von Paxino zu Paxini, Pasini oder Pasino und diese ganzen Nachnamen, die gibt es heute noch. Also es gibt tatsächlich heutzutage auch noch, selbst glaubt sogar in Deutschland, wen der mit Nachnamen Paxino heißt.
Krass. Ja,
also
okay.
Weit entfernte Familie.
Ja, und den Namen hast du dir gegeben, zu Ehren, so ein bisschen zu dem Hintergrund der Familie, aber auch, so, auch ein bisschen auf die Story dazu passt wahrscheinlich.
Ja, also ich fand die Geschichte halt cool, ich fand den Namen cool und ich fand, der Name bleibt auch hängen. Unser Lokal hieß vorher entweder Da Paolo oder Selinunte. Also mein Vater hatte ja auch mehrere Gastronomie zu seiner Zeit. Ja, genau. Und die hatten dann halt immer so diese typischen italienischen Namen, ne? Das eine hieß Pinocchio.
Okay.
Und weißt du, und ich dachte so, das ist voll.
Aber wenn du 2004 gekommen bist, ungefähr, und Paxino es jetzt seit 10 Jahren gibt, also seit 2014, dann hast du tatsächlich 10 Jahre gebraucht, bis du den Namen umändern konntest.
Nee, das war tatsächlich mein Konzept, dass ich gesagt habe, pass auf, wenn ich quasi die Geschäfte übernehme, offiziell, also dass ich quasi Inhaber bin, gibt es dann halt einen Cut. Also die Leute müssen wissen, es gab oder es ist hier eine Veränderung, es findet hier eine Veränderung statt, hier ist jetzt was Neues. Und mir war halt wichtig, in dem Laden, also auf der Marienburger Höhe, das war halt damals zu dem Zeitpunkt nur ein reines Eiscafé. Es war so auch gedacht, weil wir waren damals zu dem Zeitpunkt ansässig in der Universität drin, in einem Café und hatten da halt das Restaurant und da sollte halt nur das Eiscafé sein. Also deswegen in vielen Köpfen war halt das Eiscafé drin und es hat auch einen Namen gehabt, was nicht hängen blieb. Es hieß Selinunte. Und da habe ich mir gesagt, so weißt du, diese ganzen Komponenten, jetzt mal so strategisch gedacht, passt nicht zusammen. Also brauchen wir A, eine neue Optik, wir brauchen einen neuen Namen, damit unser Programm, welches wir fahren wollen, auch vernünftig rüberkommt. So, das war eigentlich der Grund. Und da habe ich gesagt, pass auf, ab den Tag, wenn ich Inhaber bin, passiert das halt alles, ne? Genau.
Jetzt sprichst du aber auch sehr viel von Analytik, von Zahlen, von Strategie. Aber ein Gastronom braucht ja auch sehr viel Empathie und Gastfreundschaften, diese emotionalen Dinge. Was bist du eher? Bist du eher der Emotionale oder eher der Sachliche?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich bin jemand, der stark außer Emotion auch reagiert und auch handelt.
Schon zahlengetrieben.
Definitiv. Also ich bin jemand, der viel mit Zahlen spielt, jongliert und hin und her schiebt und guckt, das passt und da auch sehr, sehr, ich bin da sehr analytisch und auch habe eine gewisse Strategie, die ich so für mich fahre. Ja, aber dennoch bin ich eigentlich, wenn ich in meinem Job bin und ich sage jetzt mal so, wenn ich bei dir am Tisch stehen würde, dann bin ich der Gastronom. Da mache ich mir nicht Gedanken über Zahlen, sondern das ist mir halt wichtig, dass es dir halt gut geht bei uns, dass es dir gefällt und dass wir ja das Maximum an Zufriedenheit bei dir rausholen.
Und dieser ganze Bereich mit den Lebensmitteln und mit dem Kochen und so weiter, war das auch dein Ding oder war eher der Service dein Ding?
Nee, ich bin jemand, der sehr, sehr wissgierig ist. Ne? Ich will alles wissen. Ich muss alles wissen. Ich will alles können. deswegen habe ich mich über die Jahre, wo ich dann halt angefangen habe, mehr bei uns im Betrieb zu sein, wirklich im jeglichen Bereich immer versucht,
einzuarbeiten,
dabei zu sein, die Sachen auch zu können, falls mal wer halt ausfällt, dass ich nicht deswegen den Laden zumachen muss, sondern dass ich es halt machen kann, vielleicht in einer abgespeckten Form, aber dass man halt irgendwo doch da ist, ne?
Und was kochst du gerne selber?
Ach, ich koche eigentlich jetzt, also ich bin jemand, der gerne grillt, ne? Wenn es danach geht, ne?
Eine kurze Bitte an alle Podcast-Zuhörer, bevor es gleich weitergeht. Ich brauche eure Hilfe. Wie ihr wisst, machen wir den Podcast seit knapp 1,5-2 Jahren und sind immer wieder bestrebt, spannende Gäste und Themen zu liefern. Wir stecken da auch echt viel Zeit und Energie rein und jetzt bitte ich euch um eine Minute. Wir benötigen nämlich Bewertungen. Für unseren Podcast brauchen wir Bewertungen, also nehmt euch bitte die 20 Sekunden Zeit und bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen auf allen verfügbaren Streaming-Plattformen. Herzlichen Dank und weiter geht's. Das ist aber jetzt nicht klassisch italienisch, ne? Wobei.
Doch, also bei uns in Sizilien, gerade so im Sommer, da wird viel gegrillt.
Ich dachte mal, bei euch ist mal alles so Teigware. Nee, also Pasta, gar nicht, Pizza.
Gar nicht. Also Pasta ist halt so, ja, Grundnahrungsmittel, das ist so halt mittags, ne?
Ja.
Aber so gerade abends, Wochenende, wird viel gegrillt. Also
okay.
Jetzt nicht nur Fleisch, ne? Sondern auch viel Gemüse und sowas.
So Champignons und sowas.
Ja, mehr so Auberginen und Kartoffeln und so, ne?
Okay. Und lass uns mal so ein bisschen so die gastronomische Entwicklung mal so aufteilen in einmal der Vergangenheit bis Corona und dann einmal nach Corona, weil ich glaube, da war generell für alle so eine Zäsur drin. Wie war generell die gastronomische Entwicklung? Du hast jetzt den Namen umbenannt, du hast ein neues Konzept und bis zum Jahr ungefähr 2020. Wie hat sich das Ganze so entwickelt?
Genau, also ich habe 2014 angefangen, 2020 kam Corona, also sagen wir jetzt mal, es war ja nicht ganz Halbzeit in meiner Zeit, also Stand heute, aber die Zeit halt von 14 bis 20 war so die Zeit, wo ich dir gesagt hatte am Anfang, wo ich halt stark begleitet worden bin. Also ich meine, für mich war auch der Start 2014 mit viel Emotion auch verbunden. Ich bin Vater geworden, ich war frisch verheiratet, es haben sich viele Sachen halt verändert, auch bei mir. Ich habe mit meiner Frau damals das erste Haus zusammen gekauft. Komplette Programm, Haus saniert, Kind gekriegt, Laden übernommen, Laden komplett in Eigenarbeit saniert, renoviert, alles, ne, dazu. Und genau, und wie ich dir sagte am Anfang, hat mein Vater mich in der Zeit versucht, oder auch meine Familie, nicht nur mein Vater, die ganze Familie halt so gut wie möglich zu unterstützen und mir Freiräume zu geben. Aber halt im Hintergrund haben sie natürlich viel auch noch in den Geschäften herumgewirbelt, was nicht schlecht war. Aber ich konnte gerade am Anfang nicht so richtig Vollgas geben oder habe nicht den kompletten Raum bekommen, um es mal so zu sagen. Und dann kam halt 2020, Anfang 2020, bin ich zum dritten Mal Vater geworden. Am 6. Februar, ich habe es noch ganz genau vor Augen, mein Schwiegervater ist 60 geworden, einen Tag später. Wir haben das noch bei mir im Lokal gefeiert, alle zusammen. Und dann eine Woche später, glaube ich, ging schon los.
Dann war Corona.
Corona kam, ne? Also ein, zwei Wochen später. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Tag, ne? Aber es war im Februar, denke ich. Genau, und dann stehst du vor dem erstmal, wo du sagst, puh, wie geht's jetzt weiter? Was passiert? Wir kommen in eine Situation, die keiner von uns kannte. Es wusste ja niemand von uns,
Ich kann mich erinnern, das war wirklich der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, weil da habt ihr kurzfristig auf Lieferdienst umgestellt.
Genau.
Um irgendwie noch ein bisschen Umsatz zu machen, glaube
ich. Genau, und ich war jemand, der in dem Punkt, ich glaube emotional, war ich noch nie so schlecht in einer Verfassung, wo ich wusste tatsächlich nicht, was machst du. Und hab das, also ich muss sagen, ich habe Glück gehabt, ich habe bis jetzt immer sehr, sehr gute Mitarbeiter gehabt, die in der Situation wirklich auch kühlen Kopf hatten und zu mir gesagt haben, Enzo, das geht hier weiter. Wir fahren hier das Essen den Leuten nach Hause. Da hab ich gesagt, ja, wie wollen wir das machen? Wir haben gar keine Fahrzeuge. Ich habe mir Probleme dahin gemalt, um es mal so aus heutiger Sicht zu sagen. Und da kann ich mich dran erinnern, zwei meiner Mitarbeiter, die haben gesagt, es ist scheißegal. Wir fahren mit unseren Autos und wir machen das jetzt eine ganze Woche, wir gucken uns das an und du musst uns dafür nicht bezahlen.
Krass.
Und da bin ich denen heute sehr dankbar für.
Wo kommt diese Loyalität her, dass sie so loyal gegenüber dir sind und dann auch noch so offen und so fair und so ehrlich?
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin jemand, der sehr transparent mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ich bin sehr offen. Ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinen Mitarbeitern.
War einer von denen auch der, der jetzt auch bei dir Partner ist? Also der quasi jetzt auch.
Du meinst jetzt im Ostertor?
Ja.
Nee.
Okay.
Nee. Der war zu dem Zeitpunkt auch schon da. Ja, aber nee, er nicht. Es sind zwei, die immer noch heute bei mir arbeiten. Und genau, das fand ich halt so klasse, aber das hat so, ist das so übergeschwappt, dass all diejenigen, die in der einen Woche gekocht haben oder egal was gemacht haben, die haben das durchgezogen. Die waren so eine Einheit, die haben gesagt, wir ziehen das jetzt durch, wir wuppen das. Und dann habe ich diese
Energie bekommen auch wahrscheinlich, ne?
So eine Energie bekommen, so eine innere Energie, die mich dazu gebracht hat. Und jetzt gehen wir Vollgas. Wir sind ja auf Instagram, auf Facebook, wir haben ja Angebote gemacht, wir haben ja keine Ahnung, wir haben einfach alles gepostet, gefühlt stündlich. Ich saß mit meiner Frau tagelang abends noch bei uns im Wintergarten und haben Ideen zusammen geschmiedet, Strategien gebildet, wie kann man es machen? Und ein paar Monate später, im Mai, hatten wir schon den ersten Wagen gekauft. Also wir haben im Mai, habe ich einen Fiat Cinquecento geleased. Eigentlich völliger Schwachsinn. Also wenn du heute darüber nachdenkst, du denkst so, eigentlich geht's bergab, ne? Du hast keine Einnahmen und du finanzierst, also liest was, ne?
Was heißt eigentlich keine Einnahmen? Heißt das, also hat der dann wirklich Umsatzeinbruch 90% oder?
Nee,
also. War es Hälfte? Wie war es überhaupt
generell? Aus heutiger Sicht haben wir, glaube ich, damals mehr Panik geschoben, als vielleicht nötig war. Ne?
Meinst du auch so ein bisschen auch Medien getrieben, weil einfach auch die Medien ständig so
negativ sind? Du hast ja von allen Ecken dazu gedrängt, diese Emotionen zu haben, ne? Die Zahlen, klar, wir haben weniger Umsatz gemacht, definitiv. Ist aber auch dem verschuldet, weil wir auch weniger Zeit auf hatten. Wir haben den kompletten Getränkeservice ja kaum gehabt oder so gut wie gar nicht gehabt. Das ist ja klar, dass du dadurch nicht die Einnahmen hast, wie wenn die Leute bei dir vor Ort sind, essen und trinken.
Aber sprechen wir von einer Hälfte des Umsatzes, von eher 30% weniger, von 90% weniger?
Nee, also ich denke mal so, also ich habe mir die Zahlen angeguckt, der Unterschied lag so bei 35%, 38%. Also.
Und wie geht man damit im Personal um?
Gut, am Anfang war es halt schwer, ne? Also ich weiß, dass ich fast täglich mit meiner Bankerin telefoniert habe. Ich weiß, dass ich alle möglichen Leute, die ich so kannte, die mir helfen oder mich beraten konnten, gesprochen habe, die mir auch immer sehr zur Seite standen und mich auch da viel motiviert haben. Da kam es dann natürlich dann der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, pass auf, geht jetzt Kurzarbeit und sowas alles los. Ne? Also, dass sie, dass der Staat da quasi mit eingreift, mit, ich glaube, 90% oder was das zu dem Zeitpunkt waren, wo sie gegriffen haben. Und das hat natürlich zu dem Zeitpunkt auch die Sicherheit meinen Mitarbeitern gegeben, wo ich gesagt habe, pass auf, Freunde, es geht hier weiter für jeden. Also, ich habe denen auch allen hoch und heilig versprochen, ich kündige keinen. Das kriegen wir zusammen hin. Ne?
Und wie fandst du die Überbrückungshilfen? Fandst du das ausreichend für die Gastronomen oder generell so die Hilfe vom Staat?
Ja, also ich denke mal, für den Moment hätte es vielleicht, ja, also ich denke, es war schon, also aus heutiger Sicht gesprochen, war es gut. Ne, es war gut und ich glaube, ich war auch einer der wenigen Ehrlichen, will ich jetzt mal einfach so behaupten, ich muss auch alles zurückbezahlen, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich meine, es war ja geliehenes Geld vom Staat, also es ist ja, ich muss ja nicht geschenkt bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt haben sich natürlich die Sachen erstmal gestaut, ne? Weil du natürlich auch gehamstert hast. Also du hast natürlich geguckt, dass du erstmal das Geld irgendwie zusammenbehältst, um deine ganzen Kosten zu haben. Vielleicht hätte es ein bisschen mehr sein können. Vielleicht war es auch so in Ordnung. Zu dem Zeitpunkt hat jeder das für viel zu wenig empfunden. Heute sage ich, dass die Hilfen okay waren. Aber ohne die hätten wir es auch nicht geschafft. Ne?
Mhm. Krass. Okay, dann, ihr hattet Umsatzeinbruch, ihr hattet Corona gehabt, dann kamt ihr aus Corona wieder raus irgendwann mit vielleicht mit plus minus null irgendwie, kamt ihr da raus, Personal war noch da und dann ist irgendwas bei euch passiert oder irgendwas ist in dir passiert und dann habe ich den Namen Paxino irgendwie fast jede Woche gehört.
Es ist eigentlich, glaube ich, in der ganzen Zeit passiert. Ich will es mal so sagen, es ist in der Zeit passiert. Es ist dadurch, dass wir halt so medienpräsent waren, also sprich täglich gepostet haben, immer wieder was Neues gebracht haben. Wir haben ja auch relativ spät zur Corona-Zeit oder Anfang, als es wieder aufhörte oder wieder, sag ich mal, unser normales Leben losging, hatten wir ja begonnen mit dem Eis im Einzelhandel.
Ja.
Und ich denke, dass durch diese Sachen, durch die Präsenz medial, ja.
Also Eis im Einzelhandel bedeutet, du hast gesagt, okay, warte, wir haben hier Corona, ich brauche irgendwie Umsatzeinnahmequellen und wenn ich jetzt keinen Kontakt zu vielen Gästen hier haben kann, dann verpacke ich Eis, weil mein Eis ist gut, ich verpacke das in der Qualität und verkaufe es in den Rewe-Stores. Erstmal in einem Rewe-Markt, dann war es schon im zweiten, dann war es schon im dritten.
Ja, so schnell war es auch nicht.
Ja, ja, also, aber dann war es irgendwann auch im Hittenmarkt und so weiter. Genau. Aber erstmal überhaupt die Idee, auf die Idee zu kommen und auch den Mut zu haben und zu sagen, okay.
Tatsächlich kam da die Idee aber auch nicht von mir.
Von wem?
Da sprachen wir, weil ich hatte in dem Augenblick gar nicht so weit gedacht, um ehrlich zu sein. Mich sprach der René Hartmann vom Rewe-Markt bei uns in Itzehoe, also wir kennen uns auch, ne?
Ja.
Und er sagte zu mir damals, willst du dein Eis nicht bei uns verkaufen? Dann habe ich so blöd gesagt, hä?
Im Rewe.
Wieso ich? Also, ja. Das kann ich doch einfach nicht. Ich bin doch jetzt ich bin doch jetzt keine Riesenindustrie. Ich habe es mir in dem Augenblick erstmal schwierig gemacht, ne? Und dann sagt er, nein, das ist nicht so kompliziert. Regionale Partner gibt es jede Menge. Da sind die Auflagen auch gar nicht so extrem und das könnt ihr als Nebenprodukt quasi bei uns mit anbieten.
Und da hat Enzo hat dann eine Glühbirne oben auf dem Kopf und hat dann gesagt, ich gehe in den Keller.
Als ich das damals gehört habe, sind bei mir natürlich sofort
alle Alarmglocken
losgesprungen und haben gesagt, so jetzt und jetzt machen wir es, ne?
Aber da brauchst du nochmal ein anderes Know-how. Okay, du bist wissbegierig, da hast du recherchiert, gesagt, wie funktioniert
genau, ich
sowas?
Ich habe damals zu ihm gesagt, ich so, René, pass auf, das wird morgen bei dir nicht in der Truhe stehen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen.
Wie lange hast du gebraucht?
Ungefähr ein halbes Jahr.
Krass, okay. Halbes Jahr lang geforscht, wie man das am besten, wie die also Komponenten zusammenkommen, wie die.
Genau, also ich war zu dem Zeitpunkt, wo er da war, ich war mit unserem Eis, es war gut, aber ich war nicht zufrieden. Und ich habe mich immer mehr eingelesen und ich hatte das Eismachen zwar mal über jemanden gelernt, habe mich aber auch da mit einem Konditor weiter ausgetauscht gehabt. Habe jemanden kennengelernt, der mich auf dem...
Wildesheimer?
Nee, er kommt aus dem Pott, Iserlohn, Dortmund da unten. Ne? Und genau, bei ihm war ich dann auch zu Besuch und er hat mich nochmal in diesem ganzen Thema nochmal... Also wir standen nicht in einer Eisküche, um es mal so zu sagen, sondern wir saßen so wie wir beide jetzt hier am Tisch und haben uns einfach nur unterhalten, ausgetauscht, ne? Und der hat mir einfach Impulse gegeben. Weißt du, manchmal brauchst du das. Du unterhältst dich mit wem und durch das Gespräch kriegst du Impulse, okay, wo du bei dir, sag ich mal so,
Puzzle zusammenkommen, ne?
Ja, Puzzle zusammenkommen und denkst, ach so kannst du es machen. Ne? Und so, und dadurch habe ich dann angefangen zu sagen, okay, bin wieder zurück zu uns in der Eisküche und habe gesagt, pass auf, Freunde, jetzt schmeißen wir alles raus und jetzt machen wir das Eis, wie wir das Eis früher gemacht haben. Und das war so ein bisschen auch der Gamechanger bei uns, wo wir dann gesagt haben, pass auf, wir wissen 100%, was wir in unserem Eis reinmischen. Da sind so gut wie keine Fremdprodukte drin. Wir benutzen das, was uns die Natur hergibt. Und dadurch haben wir ein richtig, richtig gutes Produkt bekommen, was sowohl bei uns in der Eistheke ein super Eis ist, also von der Konsistenz und all sowas, aber auch sich im Supermarkt oder für zu Hause auch gut handhabt. Wir reden von verschiedenen Temperaturen, also da gehen wir jetzt ein bisschen in die zu sehr in die Thematik rein, aber die Temperaturen, die wir in so einem Eiskaffee haben im Verkaufsbereich, die liegen bei so minus 14 Grad ungefähr und zu Hause der Tiefkühler hat so typischerweise minus 18, minus 19 Grad.
Aber durch die Temperatur bedingt müssen dann auch andere Inhaltsstoffe rein, also andere Lebensmittel rein oder andere
ja, also, Komponenten rein. Also Eis ist ja immer eine Geschichte aus entweder Milch und Zucker oder Wasser und Zucker, das sind so die großen.
Bei euch ist es mit Milch und Zucker?
Sowohl als auch, also wenn Fruchteis ist, dann wird es halt mit Milch gemacht, mit Wasser gemacht, weil es halt ja vegan sein soll auch.
Laktosefrei,
ne? Und, genau, laktosefrei, vegan und so und genau, mehr so als Sorbet. Okay. Genau, und da ist halt wichtig zu wissen, in welchen Mengen du welche Zuckertypen benutzt, um dann halt dementsprechend in verschiedenen Temperaturbereichen arbeiten zu können.
Sag mal, wie war es eigentlich so das erste Mal, also vielleicht vorweg, in welchem Jahr kam René Hartmann auf dich zu? 2021? 22?
Nochmal schon, ich
hab's gesagt. René Hartmann? Wann kam er auf dich zu?
Ach, René Hartmann. Ja. Das war 21,
ja.
Also, oder was, 20? Ich kann es dir gar nicht genau sagen.
Und dann
ich musste genau gucken, wann wir das erste Mal im Supermarkt waren.
22?
Nee, ich meine sogar 21.
21, okay. Ja, ja. Okay, er kam auf dich zu. Du hast gesagt, okay, ich habe eine Idee. Ich denk mal nach.
Genau, also ich musste halt einmal gucken, Rezept. Erste genau. Sache. Zweite Sache, wo packe ich es ab? Also, was genau. Benutze ich, was brauche ich für Becher? Was brauche ich für Deckel? Wie fülle ich es ab? Machen wir es mit der Hand?
Dann Design.
Brauche ich eine Maschine? Wir brauchen Design. Okay, habe ich die Etiketten erstmal selber gemacht. Was für Etiketten? Wir haben ein Tiefkühlprodukt. Kann ich ja nicht irgendeine Etikette nehmen.
Da musst du kalkulieren. Pricing. Rewe genau. Muss verdienen. Du musst verdienen. Am Ende darf es auch nicht zu teuer sein.
Genau.
Und das sind schon viele Dinge.
Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, die ersten Becher, die wir reingepackt haben, für den Preis, was wir dem Supermarkt gegeben haben, also haben wir, ja, ich sag mal so ein bisschen Schmerzensgeld gekriegt. Das war mehr eine Ausgabe als eine Werbeausgabe als im Endeffekt, dass wir damit Geld verdient haben.
Also war anfangs eher so eine Aufwandsentschädigung quasi.
Ja, genau. Mhm. Also es ist heutzutage noch so, in der Größenmenge, in denen wir produzieren, davon wirst du nicht reich. Und das trägt sich auch nicht alleine, also in der Form, wie wir es aktuell betreiben. Aber es ist eine Zusatzeinnahme ja. Und ja.
Und aber wie war dein erstes Gefühl, als du das erste Mal im Rewe-Store standest und gesagt hast, hier sind im Kühlschrank sind jetzt unser Eis ist jetzt da.
Ja, ist natürlich cool, ne? Also ich meine, wenn du in so einen Supermarkt reingehst, dann guckst du und dann siehst deine Sachen.
Deine eigene Marke.
Und ich bin tatsächlich, glaube ich.
Kinder
ich
in auch, ne? Also auch für die Kinder ist ja irgendwie auch cool.
Ja, klar. Also meine Kinder haben es total gefeiert. Ne? Also Papas Eis ist da jetzt im Tiefkühler drin. Ne? Das hat natürlich auch weitererzählt. Aber ich bin zu der Anfangszeit gefühlt, glaube ich, jeden Tag einkaufen gegangen. einfach nur so, um die Emotionen mitzukriegen. Ne? Also kauft das überhaupt wer?
Ja.
Wird es verkauft?
Ja.
Und dann habe ich immer so Getuschel gehört manchmal, ne? Ich habe mich dann versucht, so ein bisschen in den Gegner aufzuhalten. Und da habe ich dann mal so gedacht, oh, guck mal, da gibt's das Eis von dem Italiener. Oder hier, das Paxino-Eis. Und ja. Das fand ich halt total cool. Das hat mich auch so motiviert, ne? Und nach einiger Zeit hatte ich mich auch mit dem René mal zusammen hingesetzt und habe zu ihm gesagt, René, wie sieht's denn aus? Verkauft sich denn mein Eis überhaupt? Also, ich habe es ja immer hingebracht. Also, ich habe ihm Ware gebracht, so ist es nicht. Aber ich hatte halt keinen Vergleich. Ich dachte so.
Das sind so andere Eissorten im Vergleich dazu,
ja,
ne?
Ja, ich dachte hier, keine Ahnung, Schiller-Eis oder wie die alle heißen, dass die halt viel, viel mehr verkauft werden. Und dann sagt er, du komm ins Büro, wir gucken uns das mal an. Und also mir ist richtig die Luft stecken geblieben. Also, weil wir waren auf Top 1. Also wir waren
echt
auf Platz 1 im TK-Eis bei ihm. Also die Absatzzahlen, die wir bei ihm hatten, die waren so explodierend.
Sind das 30 die Woche? Sind das 10 die Woche?
Nee, also es ist tatsächlich, es ist gar nicht so viel. Ne? Also im Sommer mehr als im Winter, aber es ist total unterschiedlich. Also ich sag dir, wenn ich zum Beispiel 20 Spaghetti-Eis heute hinbringe, dann kann es passieren, dass sie Ende der Woche,
okay.
Gut, heute ist jetzt Montag, sagen okay. Wir mal. Ne?
Aber 20 also, die Woche war
es. Genau, so 20 schlecht. Ungefähr die Woche. Ne? Aber es gibt aber auch.
Pro Markt oder insgesamt?
Nee, kann es pro Markt schon
pro
sagen.
Markt.
Aber es ist halt unterschiedlich, ne? Ja. Also wir haben verschiedene Sorten da. Genau.
Okay. Und wenn wir jetzt mal so sagen, du hast jetzt mittlerweile hast du jetzt irgendwie 4, 5 Sorten oder so, glaube ich.
Eissorten?
Ja.
Nee, es sind tatsächlich mehr.
Wie viele Sorten habt ihr
jetzt? Ich glaube, wir haben so auf unserer Bestellliste 18 Eissorten.
18 Eissorten?
Genau. Aber es sind halt nicht immer alle in den Supermärkten vorrätig, weil es hat auch Platzgründe. Ne?
Okay, also, verstehe.
Tiefkühl ist für den Supermarkt sehr teuer und Fläche zu bekommen ist auch nochmal schwierig. Also ich finde, wir haben für unsere Verhältnisse sehr viel Fläche bei Supermärkten.
Ja, und wie kamen dann die nächsten Märkte auf dich zu oder kamst du auf die zu?
Also der zweite Markt kam auf mich tatsächlich zu.
Das war Öwitsch oder wer war das?
Nee, das war Daniel Harting aus Gießen. Da war ich auch bei René gerade. Wir hatten uns ein bisschen ausgetauscht gehabt und da war der Daniel auch da aus Gießen, der dann zu mir sagte, du, ich habe das Eis probiert, das ist ja Bombe, ich will das auch haben. Und dann kam der zweite. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es im ersten funktioniert und im zweiten funktioniert, dann rufe ich jetzt bei Hit an und frage, ob die es vielleicht aufnehmen. Und dann habe ich einen Termin gekriegt mit der Geschäftsleitung, habe den Muster halt vorbeigebracht, habe denen so ein bisschen erzählt, was wir machen. Und er fand es total cool, weil er auch Gast bei uns ist. Also er kannte uns und er fand das, was wir gemacht haben, bis zu dem Zeitpunkt sehr interessant und hat gesagt, klar, nehmen wir auf. Und Hitmarkt ist heute mein bester Abnehmer. Ne?
Größter Abnehmer. Ja. Und ihr habt jetzt drei Rewe-Märkte dabei zusammen, oder? Oder zwei?
Nee, es sind vier Rewe-Märkte.
Zwei. Wo noch die anderen beiden?
Also es ist einmal der Ernst-Abbe-Straße, also in Itzum, ne, da hatten wir drüber gesprochen. Dann hatten wir den zweiten Rewe aus Itzum auch, aber aus welchen Gründen auch immer hat einfach nicht gematcht. Also weiß nicht, so ist manchmal so, ne? Dann halt Gießen. Dann haben wir Eifelder Straße, ganz neu. Die sind aber allerdings nur mit Pizza, die haben kein Eis. Mhm.
Aber Öwisch hat es auch, meine ich. Ich bin
genau, da auf Phoenix. Sekunde.
Genau, Phoenix-Gelände.
Phoenix-Gelände, ja.
Genau. Und okay, vier Rewe-Stores plus Hit.
Genau, dann haben wir zweimal Edeka Krone, einmal Marienburger Platz direkt gegenüber von uns.
Ja.
Und in Ochtersum.
Weihnachten und Neujahr steht vor der Tür und somit End of Business Time. Viele Unternehmen planen aktuell ihre Budgets für das kommende Jahr, auch im Marketing. Und hier kommt unser Sponsor ins Spiel. Denn ihr müsst eure Budgets für 2025 nochmal leicht nach oben anpassen, denn unser Sponsor hat da etwas, wo es sich dafür lohnt. Unser Sponsor, die Best of Hildesheim UG, veröffentlicht, wie der Name es verrät, das Beste aus Hildesheim. Damit sind die schönsten Spazierwege, die beliebtesten Restaurants, die coolsten Events und die romantischsten Sonnenuntergänge in Hildesheim gemeint. Zwischen all diesem Social Content haben wir oder habt ihr die Möglichkeit, den knapp 13.000 Followern aus Hildesheim auch Produkte, Stellenanzeigen oder auch ganze Unternehmen vorzustellen. Dabei kommt Best of Hildesheim euch besuchen, bloggt über euch in Form eines Videos und veröffentlicht das Video gemeinsam mit euren Kanälen, welches in die Marke einzahlt, für Reichweite, Interaktion und neue Follower sorgt. Also, Best of Hildesheim ist der Buddy der Stadt, wo knapp 13.000 Follower zuhören, was Best of Hildesheim zu sagen hat. Und ihr habt die Möglichkeit, dort Werbung zu schalten, ohne dass es wie Werbung aussieht. Für mich die beste Art von Werbung, ganz klare Sache. Wir sind auch an dem Unternehmen beteiligt. Für mehr Infos geht auf www.bestofhildesheim.de.
Der Edeka-Markt und halt der Hitmarkt. Ne?
Also gibt es insgesamt mittlerweile 7 Stores, wo man euer Eis kaufen kann.
Genau.
Und dann produziert ihr auch mittlerweile irgendwie 1000 Eis im Monat.
Nee, Quatsch.
Nein?
Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgezählt. Ich müsste die aktuellen Zahlen
nehmen. Aber es sind ein paar hundert.
Es sind schon ein paar, ja.
Und wenn es ein paar hundert sind, aber du könntest jetzt nicht weiter skalieren, weil wenn du jetzt wie nach Hannover gehen würdest, wäre die Marke Paxino nicht mehr so präsent. Und das
genau,
funktioniert
also
hier
haben's,
eher, weil es Hildesheim ist.
Wir haben es einfach mal spaßeshalber probiert, auch beim René, der hat einen zweiten Markt in Nordhorn.
Ja.
Und da haben wir es einfach probiert. Und da war es halt irgendwie so wie kannte halt keiner. Konnte keiner was mit anfangen. Aber mag auch damit zusammenhängen, weil sein Markt, den er da in Nordheim war es, genau, in Nordheim hat, der ist so in so ein bisschen Randgebiet. Also da ist jetzt nicht zwingend so die starke Kaufkraft. Also,
aber wäre trotzdem sinnvoll, ne, dass Paxino einfach hier funktioniert, weil es Hildesheim ist, dass die Hildesheimer Gäste auch von dir dann sagen, hey, das kenne ich, die Markt kenne ich mir bekannt. Habe ich auf Instagram gesehen, ich war selber da essen, dann kaufe ich es auch. Und das hat dann an anderen Stellen halt nicht mehr funktioniert, weil einfach dann die Marke nicht mehr präsent ist. Würde ja Sinn machen. Und wann kam dann Pizza dazu?
Relativ kurz danach, weil wir uns gedacht haben, okay, wenn du Eis verkaufen kannst, dann probieren wir es mal mit Pizza, ne?
Ist Pizza nicht schwieriger?
Nö, eigentlich nicht. Also die Pizza hat mir uns so gesagt, okay, das probieren wir jetzt auch mal mit der Pizza, das machen wir jetzt mal. kam auch durch einen blöden, durch eine blöde Situation, oder was heißt blöde Situation, eigentlich war sie ja gut, ne, was uns dazu gebracht hat. Ein meiner Mitarbeiter, der hat immer die Angewohnheit gehabt, seine Reste immer mitzunehmen und hat sich immer seine Restpizza immer in Tiefkühler reingeschoben. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage ganz ehrlich, das musst du in Schockfroster packen. Weil wenn du es einfach so einfrierst, da sammelt sich ja viel zu viel Wasser und das schmeckt doch gar nicht. Nö, das schmeckt so alles gut. Und ich so, wie machst du das zu Hause? Ja, packe ich im Backofen. Langsam wärmt sie wieder auf, wird sie gut. Und da haben wir so ein bisschen rumexperimentiert erstmal und haben es dann trotzdem mit dem Schockfroster, also ich mache es auch mit dem Schockfroster einfach, um sofort das Wasser zu binden. Ne? Und dann haben wir es selber zu Hause ausprobiert, nachdem wir so ein gutes, optimales Ergebnis erstmal hatten. Und dann habe ich das zu Hause probiert und das war gut. Und dann habe ich gesagt, okay.
Aber wenn du sagst, gut, also hat man nicht trotzdem die Erwartungshaltung, wenn man sagt, okay, das ist eine Paxino-Pizza, das dann auch so schmeckt wie bei Paxino
ja,
im
klar.
Restaurant?
Ja, klar.
Und das kriegst du auch nicht hin.
Ne, also ich sag mal, 1:1 kriegst du es nicht hin, weil einfach die Gegebenheiten nicht dafür da sind. Also wenn du sie bei mir im Lokal bestellst, da schiebst du in den Ofen, kriegst du raus. Also da hast du ja ein richtig heißes Produkt, ne? Zu Hause hast du ein fertiges Produkt, was tiefgefroren ist, was du wieder aufwärmst. Also das wäre ja auch, wenn du dir Essen mitnimmst aus dem Restaurant und nochmal warm machst, schmeckt es ja auch nochmal anders. Ne? Genau, wahrscheinlich genauso gut, aber halt nicht 1:1. Das ist so ein bisschen der Unterschied, was ich damit sagen wollte. Um es noch kurz zu Ende zu bringen, wir haben halt so 2-3 Dinger gehabt, die wir probiert hatten und die wir gut fanden. Und dann habe ich es einfach im Bekanntenkreis einfach gesagt, hier, nimm, teste mal und gib mir ein Feedback. Und als ich immer gutes Feedback gekriegt habe, habe ich gesagt, so, und jetzt probieren wir es im Supermarkt. Na, und dann haben wir es kalkuliert und sind da rein und dann habe ich erstmal das im Rewe-Markt da rein platziert und alle am anderen, boah, für 10 Euro eine Tiefkühlpizza. Und dann haben wir da erstmal ein bisschen zu kämpfen gehabt, den Leuten das verständlich zu machen, dass wir hier nicht über eine Industriepizza reden. Und da kannst du dir, wenn du mal Lust und Laune hast, im Supermarkt nimmst du dir mal eine Industriepizza.
Dr. Oetker.
Zum Beispiel. Ne, und guckst dir einfach hinten die Inhaltsangaben an. Und du liest bei jeder Pizza oder eigentlich bei fast jedem TK-Fertiggerichtprodukt liest du Dextrose, Glucose, also ist immer Zucker drin. Wir haben uns am Anfang über Eis mit Zucker unterhalten, ist ein Gefrierhemmer, also das ist auch zum Beispiel auch bei diesen Pizzen halt da, um damit die nicht zu stark frieren. Also dann, verstehst du, was ich meine? Genau. Und in unserer Pizza hast du das nicht. In unserer Pizza ist eine Pizza, also du ist eine Pizza wie im Supermarkt. Aus den Bestandteilen Mehl, Wasser, Hefe, Olivenöl, fertig.
Okay.
Und deswegen mussten wir den Leuten auch verständlich machen und das wird mit der Hand gemacht. Da ist keine Industriemaschine dahinter, die ist irgendwie fertig. Das sind meine Mitarbeiter, die das nebenbei produzieren, alles.
Deswegen auch Paxino Manufaktur?
Ja, Manufaktur ist eigentlich mehr so.
Das kam ja später eigentlich, ne?
Das kam ja viel später. Ja, ne?
Okay. Also, okay. Kommt es so ungefähr hin mit der Grundregel, dass wenn irgendwas im Rewe-Markt liegt, dass ungefähr ein Drittel Rewe verdient, ein Drittel der Hersteller? Und ein Drittel die Kosten sind?
Ganz ungefähr so sagen, ja. Nur ganz so ungefähr als, so sagen, okay. Ja. So Pi mal Daumen.
Und wenn du dich für ein Produkt entscheiden müsstest, ob Pizza oder Eis im Rewe bleibt, für was würdest du dich entscheiden?
Könnte ich mich nicht entscheiden, weil es sind gleichwertige Produkte, die wir da verkaufen. Also von den Zahlen her, ne?
Okay. Also auch von den Zahlen her ist gar kein großer Unterschied.
Nee.
Okay.
Also ich würde sogar sagen, dass wir einen Tick mehr Pizza verkaufen, aber auch ist auch dem verschuldet, weil du es halt das ganze Jahr verkaufen kannst, ne? Und jetzt zur kälteren Jahreszeit wird halt auch weniger Eis gegessen.
Ja, aber ich hätte auf Eis getippt, weil Eis hätte ich drauf getippt, weil da kann man, glaube ich, die Erwartungshaltung besser erfüllen. Und bei Pizza hätte ich mir gedacht, okay, gut, das ist halt, da sind man vielleicht andere Qualitätsstandards gewöhnt, wenn man Paxino halt schon anders kennt. Aber ich habe es auch ehrlicherweise noch nicht probiert. Euer Eis habe ich probiert, das fand ich auch gut.
Okay, dann probier sie auf jeden Fall und dann reden wir da nochmal drüber. Ne?
Danach gab es eigentlich noch 2 weitere Bausteine von euch. Einmal hast du noch weitere Filialen eröffnet, nenne ich jetzt erstmal, du kannst mich gerne gleich korrigieren. Und zwar Paxino am Ostertor und Paxino Manufaktur in der Innenstadt. Und dann gibt es noch einmal das zweite Thema bei dir, was mir aufgefallen ist, das waren die Caterings und diese Eventbegleitungen. Dann gab es dann gut, ich kannte es auch wegen der Ape, wo wir mal den Motor mal in Stand gesetzt haben. Aber du hattest die Ape, dann hattest du noch diese Trailer, diese Catering-Trailer und so weiter. Und dann habe ich irgendwo gesehen, okay, Volksbank Arena ist Paxino, Halle 39 war mal Paxino, ich glaube Jim und Jimmy Event Location Paxino. Also irgendwie war überall Paxino.
Ja.
Und das hat sich irgendwie rasant entwickelt.
Genau, also da muss ich dich einmal ganz kurz korrigieren. Also die Event-Catering-Geschichte kam halt vor den anderen zwei Läden. Das ist auch aus einer Emotion entstanden. Also es war eine pure Emotion. Also ich war mit jemandem im Gespräch, hier in Hildesheim ein Objekt zu übernehmen. Wir waren sehr weit in Gesprächen. Das wäre so ein Corporated-Ding gewesen mit einem anderen, also mit einer anderen Firma. Ich will das Thema jetzt nicht breit machen.
Ich kenne das Thema.
Na, genau. Und das ist dann eigentlich so kurz vor Vertragsschluss. Wir waren sehr weit, also wir hatten uns wirklich über alles unterhalten, mussten eigentlich nur noch quasi die Verträge anfertigen, die prüfen und unterschreiben.
Dann ist es geplatzt.
Und das gefloppt. Und das hat mich so sauer gemacht in dem Augenblick, ne? Weil ich hatte schon gedanklich war ich schon räumlich auch drin und hatte so diese ganze Energie, die du brauchst, um sowas Neues zu machen. Und ja, irgendwie wusste ich nicht, wohin damit, ne? Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt, so eine Werbe-E-Mail von diesen Trailern. Und da habe ich mich damit beschäftigt und hab gesagt, ich habe es einfach bestellt. Ich habe das Ding einfach bestellt, ne? Und das kam aus Holland. Und dann musste ich noch klären, wie das Ding nach Deutschland kommt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit hatte, da hinzufahren, das Ding zu holen. Es kam dann per Spedition und da hat man diesen Trailer da stehen. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir Catering. Jetzt machen wir Event-Catering. Gut, so ein bisschen Catering haben wir schon immer gehabt, ne? Aber wir gehen jetzt auf Veranstaltungen.
Aber Catering vorher war bei euch so Geburtstag irgendwo.
Ja, genau. Es wäre gekommen, hat gesagt, hier, ich habe 12 Leute zu Hause, machen wir mal Party-Passi fertig. Genau. Und da haben wir uns dann so Punkt für Punkt, so Schritt für Schritt so ein bisschen spezialisiert. Ich war scharf auf eine Arpe danach. Deswegen kam das mit der Arpe, ne? Die ja heute auch unterwegs ist, ne? Und das hat sich so, ich sag mal, ich habe aus so einer aus einer Emotion einen Stein zum Rollen gebracht, der jetzt immer runder und immer größer geworden ist, ne?
Und wie hast du dann mit der Akquise gemacht? Dann warst du auf Akquise-Tour und hast erstmal die ganzen Event-Locations quasi versucht zu akquirieren?
Ja,
also oder hast du schon Netzwerk, hast du dann einfach nur angerufen und gesagt, ich mach das jetzt?
Nö, ich
denk an mich? Oder wie hast du es gemacht?
Genau, also ich habe jetzt einfach mal ich habe jetzt einfach mal so Hildesheim Marketing genommen und da gefragt, was gibt's für Veranstaltungen, wo kann man mitmachen? Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt, klar durch Internetrecherche, was gibt es für Veranstaltungen in Hildesheim? Und habe dann natürlich versucht, überall ein bisschen mitzuwirbeln. Und ja, und das, ich sag mal, das eine ist aus dem anderen entstanden. Vieles ist durch Sponsorings entstanden, wo ich halt tätig bin, wo ich dann gefragt habe, kann ich mich mehr dazustellen? Na, können wir uns da mit reinstellen? Zum Beispiel, also ich glaube, das allererste Mal waren wir bei den Helios Grizzlies beim ersten Liga-Cup, den sie ausgerichtet haben in Hildesheim.
Das war jetzt vor 2 Jahren, vor einem Jahr?
Vor 3 Jahren.
Vor 3 Jahren, okay.
Genau, vor 3 Jahren.
Ach, 2021. Das war wirklich so dein Umbruchjahr scheinbar.
Anscheinend, ja. Stimmt. Habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Aber ja, du hast recht, 2021
und
war
das
so.
Witzige ist ja, es war das Jahr nach Corona.
Ja, genau.
Also scheinbar, wenn man die Chancen nutzt, kann Corona auch ein Segen sein.
Ja, also für mich definitiv. Also,
für die einen ist es ein Fluch, aber wenn man die Chancen nutzt.
Ich weiß nicht, mich hat es in ganz anderes, erstens Licht gerückt, aber auch zweitens meine Person auch komplett verändert. Also im positiven Sinne, ne? Ich bin, glaube ich, noch mehr aus mir rausgekommen und
Chancen ergriffen auch, ne?
Und genau, und habe jede Chance, die so da war, auch für mich ergriffen, genau. Genau, und so ist halt dann das Event-Catering so ein bisschen gewachsen in der ganzen Geschichte, dass man halt mal hier war, mal da war und dann, wenn du da bist, dann wirst du angesprochen. Mit der Arpe versuchen wir uns mal so auf Hochzeiten und sowas zu konzentrieren.
Stimmt, das gibt's auch noch.
Dann haben wir uns einen Retro-Eiswagen gekauft, dann haben wir gemerkt, das wird angenommen, das funktioniert, das ist cool. Dann haben wir uns den zweiten gekauft, ne? Immer irgendwie über eBay Kleinanzeigen, also jetzt keine neuen Geschichten, ne? Man guckt, dass wir die Sachen günstig kaufen, so ein bisschen selber restaurieren, ein bisschen reparieren und all sowas, ne?
Und wie viele Events macht ihr jetzt? Also, oder habt ihr dieses Jahr jetzt mit begleitet?
Ich kann dir keine Zahl sagen, aber wir haben auf jeden Fall, ich sag mal, in der Hochzeit von Mai bis jetzt Ende August, September mindestens jedes Wochenende eine gehabt, also sprich Freitag, Samstag, Sonntag. Ne, also jeden Tag immer eine.
Knapp 40 Events.
Wenn nicht sogar 2 bis 3.
Okay.
Ne?
Also knapp 40 bis 50 Events in 5 Monaten.
Kann man jetzt ungefähr so pauschal vielleicht sagen.
Ist aber jetzt auch echt eine Hausnummer. Da brauchst du auch wieder Personal.
Ja.
Da brauchst du auch wieder jemanden, der es managt.
Mein Team ist extrem gewachsen. Also wir haben
Haben sich auch automatisch, wenn ich jetzt überlege, 2014, warte, wie viele Mitarbeiter?
12, glaube ich.
Und jetzt seid ihr?
Also nur im Paxino Marienbüro hat jetzt, weil wir abgebaut haben, wieder 27, aber sonst zur Spitze 30, 33.
Und insgesamt mit Catering und mit den anderen beiden Filialen?
Also das ist damit, Catering ist damit einbegriffen. Wenn ich jetzt die anderen zwei Filialen noch dazu nehme, sind wir Stand gestern, glaube ich, bei 66.
Okay, von 14 auf 66.
Mhm.
dann bilden sich auch automatisch auch neue Strukturen, neue Hierarchien, oder nicht? Das heißt, dann musst du auch viel abgeben? Oder wie machst du das?
Tatsächlich nicht. Also, die können wir ja gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also, die anderen zwei neuen Stores, die laufen ja als eigene Gesellschaft, wo wir ein bisschen Unterstützung auch bei haben. Genau, das ist so ein bisschen, also, das sind zwei Betriebe, um es mal so zu sagen.
Okay, kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Aber bei den Caterings ist es dann schon so, dass Catering und die Aufträge und dass ihr auch dort vor Ort präsent seid, dass das mittlerweile auch schon so groß geworden ist, dass das auch für euch wichtig geworden ist.
Ja,
so,
definitiv.
Also, wollt ihr weiter ausbauen?
Ja, ja.
Spürt ihr auch dann auch dadurch irgendwie auch mehr Kundschaft in dem Restaurant auch, dass sie dann sagen, ich habe Catering miterlebt und will jetzt auch nächste Woche auch mal eine Pizza bei euch essen?
Genau, also wir stellen auch fest, dass wir dadurch definitiv auch neue Gäste bekommen.
Also ist auch Werbung quasi für euch.
Genau.
Ja. Werbung und aber auch Umsatz.
Weil sie sagen, oh krass, ihr macht doch das. Ne? Ja. Also viele haben halt immer noch gedacht, dass wir Eis machen. Ne? Und wenn wir dann zum Beispiel jetzt mit dem Trailer da waren und Pasta gemacht haben, sagen, oh, ihr macht doch Pasta und dann gibt's das bei euch im Laden auch. Genau, dadurch kriegst du dann, haben wir auch viele, viele Gäste oder auch neue Gäste akquirieren können.
Aber da habe ich jetzt zwei Fragen, und zwar in beiden Fällen, sowohl im Rewe-Markt als auch im Catering. Also wenn man im Rewe-Markt Eis verkauft, dann kann man das machen. Ich glaube, man kommt auch relativ schnell rein, aber man kann nicht so lange bleiben, wenn die Verkaufszahlen nicht passen. Und ich glaube, auch in so einer Volksbank-Arena kann man, glaube ich, auch sich mal testen, aber nicht so lange bleiben. Also, dass ihr dann gekommen seid, um auch wirklich zu bleiben, dass was glaubst du, was sind da eure Erfolgsfaktoren gewesen? Weil im Rewe-Markt seid ihr jetzt wirklich schon länger, habt es ausgebaut auf viele weitere Stores. In den Arenen seid ihr jetzt auch und macht auch sehr viel Catering, es wird auch immer mehr. Dieser Stein, von dem du erzählt hast, der ins Rollen gekommen ist, der wird auch immer größer. Was glaubst du, was sind so eure Erfolgsfaktoren, dass ihr euch von anderen abhebt?
Das kann ich dir so gar nicht sagen, weil dafür müsste ich genau wissen, was die anderen speziell machen. Also das müsste ich genau wissen, wie arbeiten sie, mit was arbeiten sie. Ich kann dir nur sagen, was wir machen. Und da komme ich nochmal zurück auf den Thema, dass ich auch gerne esse und auch gerne gut esse. Und mir ist halt wichtig ist, bei gutem Essen auch gute Sachen zu benutzen. Also hochwertige Produkte oder frische Produkte. Und das versuchen wir oder das versuche ich auch meinen Mitarbeitern immer mit auf den Weg zu geben, dass das ein unheimlich wichtiger Punkt ist, dass wir ruhig lieber irgendwo 20 Cent mehr nehmen sollten, aber nicht am Produkt sparen sollten. Und ich weiß nicht, also es sind wenige, die irgendwie der Meinung sind, dass das, was wir machen, nicht gut ist. Klar hast du immer denjenigen, denen es halt nicht passt oder nicht gefällt. Kennst du, haben wir immer, in egal in welcher Situation. Aber ich glaube, dass das vielleicht so das ist, was die Leute überzeugt, dass wir was Gutes anbieten, was auch schmeckt, was kontinuierlich auch so nicht schlechter wird, sondern auch so bleibt, wie es ist oder so, wie ich es erwarte.
Hm, verstanden. Weißt du, was ich noch bei euch spannend finde? Ich finde, es gibt so zwei Arten von Gastronomen. Der eine Gastronom ist der durch eine Personenmarke irgendwie in den Vordergrund gestellt wird und damit skaliert. Jetzt Gordon Ramsay, Nusret und Co. gibt es aber auch in anderen Formen. Und dann gibt es eine zweite Variante, wo das Unternehmen eine Marke ist. Also wie jetzt zum Beispiel auch Systemgastronomien oder wo das System quasi die Marke ist. Von Café de Sol über McDonald's oder auch in Hildesheim Paxino. Und gibt es da dann auch im Ansatz auch Unterschiede zwischen dem Personenmarkengastronom und dem Systemgastronom eigentlich? Oder würdest du eigentlich euer Lokal als Systemgastronomie bezeichnen? Oder würdest du sagen, nee, es lebt immer noch durch mich?
Nee, also als Systemgastronomie würde ich mich nicht bezeichnen und glaube ich, möchte ich mich auch nicht bezeichnen, weil Systemgastronomie ist für mich Standards festlegen. Also sprich, so und so viel Gramm das, so und so viel Gramm das und das bundesweit oder weltweit oder halt im Bundesland halt oder so. Das möchte ich nicht. Also du hast es eben ganz richtig gesagt und das ist auch genauso, so habe ich nämlich damals auch gedacht. Also viele Gastronomen sind entweder personenbezogen, das sind dann meistens so die Inhabergeführten und die Großen sind dann halt, wo sie eine Marke aufbauen.
Systembezogen.
Ja. Genau. Und mir war es halt wichtig, dass sich das Ganze nicht auf mich widerspiegelt. Also in der Regel heißt es, ich gehe zu Paolo, ich gehe zu Giovanni, ich gehe zu keine Ahnung.
Eben.
Aber die gehen halt
aber
nicht,
ist das nicht so.
Die gehen halt nicht in das Restaurant. Also das heißt, wenn zum Beispiel Inhaber XY an dem Tag nicht da ist oder drei Wochen nicht da ist,
ja,
dann gehen die Leute nicht hin, weil er ist nicht da. Weil meistens kriegst du einen Schnaps oder so oder setz dich noch dazu oder gib dir ein Glas Wein aus. Ja. Und das wollte ich halt nie. Also ich habe es damals bei meinem Vater gesehen, der ist immer so von Tisch zu Tisch gegangen, hat sich mit den Gästen unterhalten, hat dann mal ein Glas Wein mitgetrunken oder einen Schnaps mal mitgetrunken.
Und da baut eine Beziehung auf.
Dann da baust du eine Beziehung auf. Und wenn du halt nicht da bist, dann sind die Leute halt traurig.
Enttäuscht.
Ja. Und das wollte ich halt nicht. Ich habe immer gesagt, pass auf, wenn wir was machen, dann machen wir was Gutes und die Leute müssen herkommen, nicht weil ich da bin oder weil XY da ist, sondern sie sollen kommen, weil sie von dem, was wir machen, überzeugt sind. So, und das war mir halt wichtig zu sagen, pass auf, wir bauen eine Marke auf.
Die aber unabhängig von dir bleibt.
Genau, die unabhängig von mir bleibt. Also das heißt, wenn ich jetzt mal 2 Wochen im Urlaub bin, dann müssen die Zahlen gleichbleibend sein, als wenn ich jetzt anwesend bin und die Leute nur wegen mir kommen.
Okay, also keine Systemgastronomie, aber eine personenunabhängige Marke.
Genau.
Okay. Den Punkt kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich hatte nämlich mal ein Lieblingsrestaurant in der gehobenen Gastronomie. Das war mal das 311, das gibt's nicht mehr.
Ja.
Und da war der Serviceleiter war Serkan Bayer, schöne Grüße an der Stelle. Und der Koch war Burak Solak. Und ich bin mal für die beiden dahin gefahren, weil ich immer dann mit denen quatschen wollte, bei denen essen wollte und so weiter. Dann war der eine weg, dann wollte ich mehr dahin, dann war der andere weg, dann wollte ich da gar nicht mehr hin. Und es ist schon so, dass dann überwiegend auch, ehrlicherweise, wenn ich zu dir gehe, hoffe ich eigentlich auch mal, dass du da bist, dass wir zumindest kurz quatschen können.
Ja.
Gut, aber ich noch eine andere Beziehung, aber ich glaube, als der normale Paxino-Gast dann eher das vielleicht nicht gar nicht so erwartet, weil er eher an Paxino denkt und nicht an Enzo denkt. Ja. Und
ich bin auch der Meinung, dass vielleicht viele, das kann auch ein Gefühl von mir sein, viele gar nicht wissen, ob ich der Chef bin oder nicht. Also,
ja, stimmt. Ne? Das ist, als ich mit meinen Freunden mal da war, auch aufgefallen. Weil du dich ja auch nicht so gibst, dann ist einfach irgendwie im Hintergrund. Du,
genau, ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht wichtig. Ist mir auch gar nicht wichtig, dass oh hier, das ist der Chef oder ohne den Chef funktioniert das Ganze nicht, genau.
Aber apropos das gehobene Restaurant 311, was geschlossen hat.
Ja.
Also der Inhaber war ja Knut Bettels und der hat das dann irgendwann geschlossen. Und dann kam irgendwann Paxino am Ostertor. Und da war er dann irgendwie mit dabei oder da habt ihr euch getroffen und dann ist ein neues Projekt entstanden. Und Ostertor oder Manufaktur oder beides?
Nee, ja, das ist schon richtig. Also erst war Ostertor und dann kam die Manufaktur am Hohen Weg, genau.
Vielleicht können wir da mal einsteigen. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ist ein bisschen eine witzige Story eigentlich.
Wieder Zufall.
Zufall, genau. ich hatte ja erzählt, ich bin auch im Sponsoring sehr, sehr viel umtrieben in Hildesheim, also eigentlich bei jedem Top-Verein, den es hier in Hildesheim
zum
gibt.
Zum Beispiel auch VV.
VV, Eintracht Hildesheim, Grizzlies, also Helios Grizzlies, Invaders, da sind wir halt präsent. MTV 48, ja. Mädchen im Volleyball sind wir auch mit dabei und dann halt so ein bisschen unterklassige Sachen, also nicht unterklassige, also Frauen-Oberliga sind wir auch dabei, zum Beispiel PSV, also ist jetzt auch vierte Liga, darf man nicht unterschätzen. Drauf zu kommen, wir haben beim VV, hatte ich mit Michael dann mal, nachdem wir so unseren neuen Vertrag gemacht hatten.
Wer ist Michael?
Michael Seigel, Präsident vom
vom
VV, gesagt, dass wir im VIP-Raum so eine kleine Eistonne von uns hinstellen, die man, also eigentlich bieten wir die für Firmen an, wo die mit Firmenlogo drauf gebrandet ist, dass du das dann halt mal so als Gag für eine Firmenfeier oder Produktpräsentation oder sowas so als so nice to have hast, ne? Genau. Und über dieses Eis habe ich Herrn Knut Bettels kennengelernt. Er hat unser Eis dort probiert, fand es interessant, lecker und und dann haben wir uns kennengelernt. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und er hatte das Objekt am Hohen Weg 4, die ehemalige Ratsapotheke, die er neu vermieten wollte, hatte für sich so die Idee, da einen Kaffee, Eiskaffee reinzusetzen und hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Er ist halt sehr umtriebig und auch jemand, der sehr hilfsbereit ist und bat mir halt auch seine Unterstützung an, das in Kooperation zu machen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, wissen Sie, ich bin jetzt gerade so für mich in so einer Situation, wo ich nicht zwingend alleine den nächsten Schritt machen möchte, aber mit einer Unterstützung oder mit einer Begleitung oder in Kooperation gerne. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und uns ein paar Mal ausgetauscht. Und da kam dann auch das Thema auf, okay, wir bräuchten dann halt aber, wenn wir ein zweites Objekt haben, wo wir Eis produzieren, wo wir Eis verkaufen, eine größere Produktion oder zumindest für dieses Objekt brauchen wir etwas, wo wir produzieren können. Und dann kam er irgendwann um die Ecke und sagte, hier, das Objekt ehemals Pazzo.
Davor La Gondola übrigens.
Genau, davor La Gondola übrigens. steht zur Verfügung, ob wir uns das nicht mal angucken könnten, ob das interessant wäre, als Produktionsstätte zu nehmen. Und dadurch, dass ich das halt kannte, weil mein Cousin, der jetzt bei mir arbeitet, dort, keine Ahnung, sein halbes Leben eigentlich als Koch tätig war und ich so ein bisschen das Restaurant auch konnte, ich aber auch lange nicht mehr drin war und auch den Umbau damals nicht kennenlernen konnte, also wo es Pazzo wurde, hatte ich keine, also nicht mehr so richtig die Vorstellung, wie sieht das Ding überhaupt aus, ne? Naja, wir haben uns das Ding dann einfach mal angeschaut, waren vor Ort und ich fand es ehrlich gesagt für ein, einfach nur um da zu produzieren, erstens zu teuer und zweitens auch zu schade. Und eigentlich war ich der Meinung zu sagen, nee, lass mal sein, bringt nichts. Also brauchen wir nicht, ne? Lass mal woanders gucken. Und dann kam einer meiner Mitarbeiter, der mir eh schon ein bisschen in den Ohren lag, schon vorher. Und immer wieder, ja, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte meine eigene Sache machen. Ich arbeite jetzt so lange bei dir. Also er hat sich bei mir im Betrieb auch unheimlich weiterentwickelt. Also ja. Der hat 7 Jahre bei mir.
Du hast ihn aufgebaut so ein bisschen, ja.
Genau. Und wollte halt für sich den nächsten Schritt machen. Und dann haben wir uns zu dritt einmal hingesetzt, darüber gesprochen, ob wir das halt machen wollen. Und ja, haben uns dann im Umkehrschluss dazu entschieden, eine neue eigene Gesellschaft zu gründen, die einerseits dann das heutige Paxino am Ostertor betreibt, aber auch diese Paxino-Manufaktur. Und genau, wie gesagt, wir haben jemanden kennengelernt, der uns bis heute auf dem Weg unterstützt. Immer zur Seite steht, viele, viele Ratschläge auch hat.
Aber wahrscheinlich ist es zu früh, ein Resümee zu ziehen.
Ja, total. Total. Also wie gesagt, wenn wir haben jetzt Ende Oktober, wir haben uns letztes Jahr Anfang September kennengelernt. Also das ist jetzt
alles sehr frisch.
Genau, es ist halt 12 Monate, wo wir uns jetzt definitiv so von Person zu Person kennen. Und ich kann, wenn du eine Meinung dazu hören möchtest, sagen, dass ich eine Person kennengelernt habe, die sehr kommunikativ ist, sehr nett ist, sehr hilfsbereit ist und meiner Meinung nach auch das Herz auf der richtigen Seite hat. Aber mehr kann ich dir heute nicht sagen. Also alles andere wäre banal. Also du weißt ja selbst. Also ich meine, wir reden über eine Person, die eigentlich jeder kennt hier aus der Stadt. Ja. Und wenn ich
wir haben ein Schreiben von dem bekommen, ja, wegen Abrechnungen. Und da stand drin, ich kann mich erinnern, ein halbes Jahr, ein Jahr ist das her, da stand drin, liebe Partner von der Bettwitz-Gruppe, bitte stellen Sie Ihre Rechnung um auf 28 Zahlungstage, also mit einer Frist von 28 Tagen, weil die Firma hat sich entwickelt und wir machen mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr, ein paar 100 Millionen Euro Umsatz mit über 1000 Mitarbeitern, tausenden Mitarbeitern. Mhm. Und ich finde es halt immer tatsächlich mal spannend, was so alles dahinter hängt, so hinter der Battles-Gruppe. Aber was ich eigentlich viel passender finde, auch zu unserer Folge ist, also ich glaube auch, Resümee zu ziehen ist zu früh, aber was ich immer ganz interessant finde, ist, dass Unternehmer ab einem gewissen Level irgendwann immer so einen Gastro-Flavor haben. Also Pazzo war ja auch vorher ein Arzt, das war ja Martin Bendel.
Genau.
Und ich glaube, Carsten Paulik, der auch im Podcast zu Gast war, der liebt auch Gastronomie. Knut Bettels, eigentlich Straßenbauer, liebt aber auch Gastronomie. Also
ja, eigentlich ist er Jurist.
Ja, genau, eigentlich ist er Jurist. Ja. Eigentlich ist er Jurist. Ich glaube, so Insolvenzjurist oder sowas, ne?
Genau, das hat er studiert und auch gearbeitet. Und er hat übrigens, wir haben uns da mal ein bisschen drüber unterhalten. Er war beim 10-jährigen Paxino-Jubiläum da und dann hatten wir uns abends ein bisschen mal, das war tatsächlich eins so dieser Momente, wo wir mal uns ein bisschen privat auch unterhalten haben. Und da hat er mir zum Beispiel erzählt, wahrscheinlich wissen das auch eigentlich so gut wie kaum irgendwer, aber unsere Geschichte ist relativ ähnlich. Also er ist ja auch in den Familienbetrieb eingestiegen und auch so mehr oder weniger aus der Lage heraus, es verbessern zu wollen, es besser machen zu wollen oder es vielleicht ein bisschen besser aufzubauen oder zu strukturieren, andere Elemente reinzusetzen. So, ne? Ist ja bei mir nicht anders. Ne? Also
aber wie gesagt, ich finde es immer spannend, dass trotzdem die Unternehmer ab einem gewissen Zeitpunkt dann sagen, ich will mein eigenes Café haben, ich will meinen eigenen Pizzaladen haben, ich will so einen Treffpunkt haben für meine Mitarbeiter, für meine eigene Familie, wo es dann irgendwie mir gehört. Naja. Deswegen hat er auch irgendwie vorher auch 311 und so weiter gehabt. Lass doch mal einmal kurz, also ich würde jetzt gerne so ein bisschen Paxino Manufaktur und,
genau,
und ein bisschen überspringen,
ja,
und so ein bisschen allgemein nochmal auf die Gastronomie schauen. Es gibt ja auch so ein paar Trends in der Gastronomie. Zum Beispiel aktuell Dubai-Schokolade.
Ja, genau.
Dann aktuell auch, dass sehr viel mit Pistazien gerade gemacht wird, mit Pistazien gebacken wird, mit Pistazienstreusel, Pistazienfüllung.
Ist verrückt.
Ich glaube, Pistazien ist auf jeden Fall so ein Trendprodukt. Ja. Ich glaube, vor 2 Jahren war es mal die Zimtschnecke, die Cinnamon Rolls. Ich glaube, letztes Jahr waren es mal so die Donuts mit Royal Donuts und so weiter. Ich glaube, vor ein paar Jahren waren es mal die Waffel, Eisgeschichten.
Ja, du hast eigentlich, wenn du wenn du guckst, so jedes Jahr findest du irgendwas, ne?
Was so total krass in den Vordergrund kommt. Und was glaubst du, was ist so aktuell ein Trend? Kann man schon erahnen, was so in den nächsten Jahren ein Trend sein wird? Gucken wir Deutschen uns irgendwo was ab, aus Amerika oder so? Wo kommen diese Trends her? Und was denkst du allgemein über diese Trends?
Also die Trends im Allgemeinen sind heutzutage wirklich sehr schnelllebig, ne? Also auch dem verschuldet, weil halt wirklich jeder Krempel sofort auf TikTok ist und
Social Media.
Genau. Also gerade TikTok ist extrem, ne? Also gerade was die Videos da angeht, das schießt sehr hoch wie sonst was immer. Was zukünftig kommen kann, kann ich dir heute noch nicht sagen, weil, wie gesagt, jetzt gerade der Hype einfach extrem sehr schnelllebig. Also ist jetzt Anfang des Jahres war alles mit Pistazien-Croissant, Pistazien-Kuchen. Also ich meine, wir haben es ja bei uns in der Manufaktur auch alles, ne? Also wir haben gefüllte Pistazien-Croissants, wir haben Pistazien-Eis, wir haben hier so Knusperwaffeln, also wo das Eis drauf kommt, die Eiswaffeln, ne? So mit Pistazienrand, also ist mit Schoko und Pistazienkernen dran, ne? Dann, ich weiß gar nicht, Pistazien-Cheesecake schon gesagt hatte, den wir jetzt gerade neuerdings haben.
Habe ich halt gesehen, Instagram-Story, ja, glaube ich.
Und jetzt kommt halt natürlich der Dubai-Chocolate-Trend, ne? Wo es demnächst bei uns auch ein Eis geben wird, was wir gerade ausgearbeitet haben, wie wir das...
Dubai-Chocolate-Eis.
Ja, genau, wie wir das... Echt? Halt, ja, genau.
Weiß aber noch keiner. Hm? Also die Podcast-Hörer wissen es dann zum ersten Mal.
Ja, genau, also wir haben jetzt so weit, dass wir sagen können, okay, wir haben den gewissen Crunch im Eis auch drin. Echt? Ne? Ja, genau.
Crunch heißt, weil auch da auch Kadaif auch mit drin ist?
Ja, genau. Genau, es kommt halt mit rein und
cool.
Ja, ja,
das richtig cool.
Wird eine geile Nummer.
Glaubst du, die Trends werden auch immer so kurz da sein, ja, und wieder definitiv weg sein?
Ich denke schon. Also die bleiben schon. Also ich meine, wenn wir, ich sag jetzt mal, die Zimtschnecken bei uns drin haben, die werden auch gekauft. So ist es nicht. Aber klar, jetzt Hype, wenn der Hype da ist. Also ich weiß, wir haben diese Dubai Chocolate Croissants gemacht. Wir haben die dahingestellt, 10 Stück, und 2 Stunden später waren die leer. Die Leute haben uns auf Instagram geschrieben, habt ihr noch welche, pack mir welche zur Seite und so, ne?
Aber glaubst du, dass der Gastronom heutzutage auch so ein bisschen dynamischer und flexibler auf den Markt reagieren muss und schneller reagieren muss?
Also du musst definitiv schneller reagieren, aber...
War es vor 10 Jahren auch schon so?
Nicht so stark. Nicht so stark umtrieben wie jetzt. Aber ich würde auch sagen, du musst halt gucken, in welcher Richtung bist du orientiert, ne? Also jetzt, wenn wir mal den Vergleich nehmen mit Paxino Manufaktur, wo wir viele Trendprodukte drin haben, da müssen wir definitiv immer up-to-date sein, sonst verlierst du irgendwann den Anschluss. Im Vergleich zu Paxino Ostertor, was halt ein typisches italienisches Restaurant ist, wo es, sag ich mal, bisschen ruhiger zugeht, ne?
Okay, da ist dann die Karte eher gleichbleibend.
Schon abwechselnd.
Aber nicht so stark.
Aber du hast halt nicht solche fancyen Sachen wie zum Beispiel Dubai-Schokolade.
Okay, also du sagst, die Dynamik ist auch sehr konzeptabhängig.
Genau, genau. Wenn du überlegst, vor ein paar Jahren hast du Bubble-Tea-Stores gehabt, Frozen-Joghurt, alles Themen, die es zwar noch gibt, aber nicht mehr so präsent sind.
Du hast eben was Wichtiges gesagt, du hast TikTok angesprochen. Und ich war vor einem Jahr, ich glaube 8 Monate, 10 Monate, irgendwie sowas, war ich mal auf einer Tech-Konferenz und gab es dann so eine VIP-Tagung, dann waren auch Google, Microsoft und so weiter, waren alle dabei. Meta war auch da, Facebook, Instagram, TikTok war auch da und da hatten wir so eine geschlossene Runde mit dem Google Maps-Chef aus Amerika. Und der Google Maps-Chef hat gesagt, in der geschlossenen Runde, wie gesagt, meinte er, wir haben ein massives Problem in Deutschland. Und er meinte, wir haben aktuell ein massives Problem, primär mit der Gen Z, aber eigentlich auch mit allen Generationen in Deutschland, weil vor allem die Gen Z, 70% der Generation Z, sucht sich sein Restaurant oder sein Essens-Foodspot nicht mehr über Google raus und gibt einen irgendwie Burger in der Nähe, also googelt das nicht, sondern gibt es bei TikTok ein und schreibt rein, Best Foodspot Hildesheim oder Napoletana Pizza Hildesheim Croissant Hildesheim und guckt sich dann die Videos an. Das heißt, das Suchverhalten hat sich verändert und vor allem hat sich das Suchverhalten verschoben von der Plattform Google hin zur Plattform TikTok. Er sagt 70% der ganzen Generation Z und noch so 50% der anderen Generation. Und er meint, das ist ein massives Problem, weil die Plattformen kämpfen ja um um Verweildauer, dass die User auf deren Plattform verweilen, damit sie auf Werbung schalten können und Geld verdienen können. Und wenn sie aber auf Google nicht mehr unterwegs sind, sondern auf TikTok unterwegs sind, dann kann Google keine Werbung mehr schalten für die, weil die gar nicht drauf sind. Und das ist ein Problem gewesen. Da dachte ich mir, krass, ey, wie sich das verändert hat. Und wenn ich das übertrage auf mich selber, also meistens lasse ich meine Freundin entscheiden, wo wir essen gehen. Und mittlerweile ist es von ihr auch so, dass sie dann eher guckt, okay, Hamburg Burger Food Spot. Mhm. Und dann gucken wir uns 3, 4 TikTok-Videos an und entscheiden auf Grundlage dieser Videos. Und das Spannende ist dabei, dass auf TikTok funktioniert auch ein bisschen anders. Auf TikTok funktioniert meistens gar nicht der Gastronom selber, dass er rausgeht und sagt, hey, wir haben einen TikTok-Kanal, wir haben Pizza, wir haben Kaffee, wir haben Kuchen, sondern dass eher diese Blogs funktionieren, also diese Food-Blogs,
naja,
dass eher diese Food-Blogger so an Reichweite bekommen, dass man eher auf die hört, weil die dann irgendwie so 2, 3 Burgerläden testen, alle drei in einem 60-Sekunden-Video zeigen.
Genau, die haben ja im Endeffekt mit dem Laden nichts zu tun.
Genau.
Den schmeckst, also muss es ja gut sein.
Und die können neutral und authentisch berichten und dann vertraue ich ihm auch. Und von daher ist ja vom Konzept ja auch viel einfacher. Ich brauche kein nichts lesen auf TripAdvisor und ich habe einen neutralen Menschen, der mir das in 60 Sekunden 3 Läden vorstellt. Ist ja logisch, dass ich dann eher ihm zuhöre.
Genau.
Als auf Google mir irgendwas durchlese. Und ich glaube, auf diese Trendentwicklung müssen noch viele Gastronomen auch eingehen, weil das auch entscheidend, auch kriegsentscheidend ist.
Du hast da vollkommen recht. Das ist auch ein Ding, womit ich mich schon auch seit längerem beschäftige und auch schon vielen Foodbloggern quasi so, jetzt, ich folge ihnen nicht direkt, aber ich gucke schon, was sie machen. Ne? Und wir haben uns,
da hält man die auch schon ein und sagt, hey, such uns doch mal gerne?
Soweit war es jetzt noch nicht. Ne? Soweit war es noch nicht, weil ein Foodblogger an sich kommt ja nicht einfach so.
Ja.
Na, also,
okay.
Der kommt ja nicht und der kommt ja nicht um lecker zu essen, ne? Sondern ja, der möchte auch ein bisschen was als Gegenleistung haben für sein, ja, für sein Tun. Ne? Nein, soweit ist noch nicht gekommen. Ich habe mich erstmal mit dem Thema beschäftigt und merke halt, dass definitiv, so wie du gesagt hast, die meisten jetzt auf TikTok suchen und gerade bei den jüngeren Generationen und das wird wahrscheinlich irgendwo sich da festsetzen und sich so weiterentwickeln, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen haben wir jetzt auch zum Beispiel, also wir sind gerade so dabei, also wir haben bei uns im Team mit drin jemanden, der sich so im Bereich Social Media kümmert, also der geht jetzt momentan einfach nur ein paar Posts zu machen, ne, und sowas, aber wir sind jetzt gerade dabei, auch mehr in Richtung TikTok, vielleicht ein V-Log heißt das, ne?
Hm. Vlog.
Vlog,
genau. Vlog.
Jetzt auch zu machen. Siehst du, ich bin noch nicht so alt, ne? Aber es ist einfach krass, ne? Wie sich das alles weiterentwickelt. Aber du musst halt dabei sein, ne?
Ja.
Und genau, da sind wir gerade dabei, so ein bisschen in die Richtung, ja, auch zu gehen, da präsenter zu werden, erstmal für uns.
Ja.
Und dann wäre der nächste Schritt dann definitiv auch vielleicht mit einem Foodblogger mal zu arbeiten, cool, um einfach ein bisschen, ja, mehr Traffic bei uns reinzukriegen. Ja. Also vielleicht noch mehr Traffic, ja, reinzukriegen.
Enzo, 2014 quasi richtig das Zepter übernommen mit 14 Mitarbeitern, heutzutage insgesamt 67 und Catering läuft noch richtig gut. Ja. Dann haben wir jetzt noch 2 neue Läden, die aber noch am Anfang sind.
Genau.
Ich glaube, wir müssen so in 1, 2 Jahren nochmal eine Folge machen, wie ihr dann steht und wie dann das Ergebnis aussieht. Ob ihr dann schon 150 Leute seid, ob ihr dann noch schon auch in Hamburg seid oder ob ihr regional bleibt. Wie dann das Catering-Geschäft angelaufen ist oder auch dann fortgesetzt wurde. Ist aber, glaube ich, generell tatsächlich sehr spannend gewesen, so ein paar Einblicke zu bekommen in die Gastronomiewelt. Die tickt ja auch so ein bisschen anders.
Ja.
Wir haben jetzt ein Thema gar nicht angesprochen. Es gibt ja auch das Thema mit der Inflation, dann gibt es das Thema mit der Mehrwertsteuer.
Ja, ich glaube, da kannst du eine eigene Folge rausmachen.
Vor allem auch, was so die Politik auch so gegen die Gastronomie gemacht hat und auch noch weitere Steine in den Weg gelegt hat. Ich glaube, das ist mal ein Thema für sich.
Das ist definitiv ein Thema für sich. Wenn ich ganz kurz nur eine Sache dazu sagen darf, ich weiß, dass die Zeit wahrscheinlich jetzt langsam zu Ende neigt, aber nur ein Satz dazu. Und zwar, es hieß ja letztes Jahr, oder es wurde ja die Mehrwertsteuer wieder zum alten Satz rangeführt. Und wie gesagt, ich habe mich mit ein paar Gastronomen darüber unterhalten, einfach nur mal ein paar Vergleichswerte zu haben. Und ich kann einfach nur sagen, es war definitiv der falsche Weg. Also jetzt, nachdem fast ein Jahr rum ist, der hat uns die Zahlen sind nicht stagniert, sondern es hat uns einfach definitiv geschadet. Mag aber auch sein, dass gerade momentan die Wirtschaftslage allgemein ein bisschen
generell Rezession, also.
Ja, genau.
Aber ist es so, dass du merkst, dass einfach auch das Kauf zurückhalten auch beim Essen stattfindet? Ja,
definitiv. Also die Leute gehen essen.
Sind sie preissensibler geworden?
Also man gibt weniger Geld aus, um es mal so zu sagen. Also man ist ein bisschen behüteter. Ich sag mal, wenn du dir vorher eine große Cola genommen hast, nimmst du heute eine kleine Cola. Wenn du eine große Pizza alleine gegessen hast, dann sind viele, die versuchen, sich die zu teilen oder die switchen auf die Kinderpizza um. Also einfach nur so. Also ich sag mal, den Luxus essen zu gehen, lässt sich keiner nehmen. aber man guckt halt, dass man die Ausgabe halt dort ein bisschen reduziert und das merken wir.
Aber du sagst ja auch, es ist Luxus, essen zu gehen.
Ja. Ja, ist bei vielen schon.
Und du sagst, dass der Pro-Kopf-Umsatz deutlich
gesunken
ist, trotz Inflation, trotz erhöhter Preise. Das heißt, dass sie einfach weniger essen.
Ja, ja.
Das finde ich schon krass.
Also wir haben ungefähr, um es mal so zu sagen, wir haben knapp 10% pro Jahr, also netto, die wir, klar, durch so Inflations, die wir reinrechnen, Preise erhöhen und sowas, aber trotzdem halt eine Umsatzsteigerung immer von ungefähr 10%, kannst du circa so sagen.
Inflationsbereinigt, ne? Oder noch, also inklusive Inflation?
Inklusive der Inflation, ne? Also okay. Preiserhöhung und dann sowas alles, ne?
Ja, ich merke schon, ich habe noch 5 Fragen, aber ja, keine Zeit mehr.
Ja, es wird, wie gesagt, es wird auch, glaube ich, wenn du da ins Thema reingehst, sehr, sehr speziell, da gibt es auch viele Zahlen, die man auf den Tisch legen müsste dafür.
Aber vielleicht mal
aber nur um eine Zahl zu nennen, also dieses Jahr liegt es bei uns bei 0,1%.
Und normalerweise 10.
Normalerweise 10. Na? Das ist halt so.
Um noch ein bisschen Optimismus reinzukriegen, die abschließende Frage: Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Mein Lieblingsplatz in Hildesheim? Boah, also wenn ich ehrlich bin, ist es tatsächlich meine die Manufaktur. Ich sitze unheimlich gerne draußen auf dem hohen Weg und finde es total geil, gerade an Sommertagen, einfach nur zu beobachten. Zu beobachten, wie schnelllebig unser Leben geworden ist. Die Leute rennen nur noch mit dem Handy in der Hand durch die Gegend und alle am Telefonieren. Und ich genieße es da tatsächlich für mich, mal 10 Minuten meine Ruhe zu haben.
Und tatsächlich war ich da auch schon häufiger mit meiner Mama zusammen.
Und?
Enzo, ich fand's richtig gut. Also, weil ich fand's deswegen auch richtig gut. Ich bin Pistazienliebhaber. Ja. Ich bin gerade in einer Diät, aber normalerweise würde ich all deine Dubai-Schokoladen und Pistazien-Croissants aufessen. Ich liebe Pistazien, Füllungen, Creme, alles Mögliche, was mit Pistazien zu tun hat. Also, ich fand's sehr, sehr gut, tatsächlich. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
Danke für deine Spaß Ahnung. Gemacht. Danke dir. Danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Und gern wieder, ne?
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.